Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Korte und Rink, dem Podcast der VRM. Auch heute darf ich als VRM-Chefredakteur wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte über die Themen besprechen, die uns im politischen Deutschland beschäftigen. Aber Herr Korte, die erste Frage ist, haben Sie letzte Woche unser 10-Folgen-Jubiläum gut überstanden?
Ich habe das gefeiert und ich bin ja auch immer dabei, Leute zum Feiern zu animieren, wenn es um Wahlen geht, ne? Weil wir haben da zu viel Alltagsroutine und können nicht würdigen, dass Millionen Menschen kein Wahlrecht haben, nicht in Freiheit leben oder unsere Vorfahren dafür gekämpft haben, dass wir es haben. Insofern sollte man auch vor Wahlen und am Wahltag selbst immer zur Wahlparty gehen, andere einladen. Und das mache ich in Vorträgen intensiv. Und natürlich, alles, was mit einer Null endet, das wird geheiligt. Und insofern war das auch Grund zu feiern.
Das heißt, Sie freuen sich schon auf die 20.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das so lange durchhalten. Ich weiß nicht, ob Sie so viele Fragen stellen können, ob Ihr Team so viele Fragen aufarbeitet, weil ich ja nach wie vor nicht glaube, dass Sie selbst auf die Fragen kommen.
Die besten Fragen hole ich ja manchmal einfach mehrmals aus der Schublade.
Oder KI. Weiß ich ja nicht, ob jetzt auch schon die Zeitung mit KI vollkommen entsteht.
Nee, wir haben natürlich bei der VRM KI-Richtlinien, die sehr eng gefasst sind, weil wir ja immer hervorheben, dass KI vieles kann, aber unser journalistisches Grundwesen ja nicht ersetzen kann. Wir können allerdings mal testen, wenn Sie irgendwann an dieser Stelle mit einem Voicebot sprechen, ob es Ihnen auffällt oder ob es einen merklichen inhaltlichen Unterschied gibt zwischen einem Voicebot und mir. Ich hoffe es natürlich.
Es gibt einen Unterschied, KI-getrieben oder original. Ich meine, Chefredakteure sind natürlich nie zu unterschätzen. Sie sind unkalkulierbar und insofern nehme ich mich auch in Acht.
Relativ kalkulierbar, Herr Korte, ist unser heutiges Thema, denn wir müssen nach dieser letzten Woche über die FDP und vor allen Dingen über Christian Lindner sprechen. Mein hervorragendes Kurzzeitgedächtnis erinnert sich daran, dass wir in der vergangenen Woche auch über D-Day gesprochen haben, zumindest kurz, und Sie gesagt haben, das hat schon Potenzial für mehr. Sind Sie des Ausmaßes dieses Mehrs überrascht oder haben Sie das jetzt so erwartet?
Da war wirklich viel Potenzial drin, um auch was zu zerstören. Und das wirkt nach. Das ist jetzt nicht nur eine kleine Kommunikationspanne. Das konnte man erkennen, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass alle drei Ampelparteien im Prinzip durch die Ostwahlen erstmal in vieler Hinsicht zerlegt worden sind. Das müsste man nochmal in Erinnerung rufen. Der Generalsekretär der SPD ist nach den drei Landtagswahlen, die für die SPD desaströs waren, zurückgetreten. Der gesamte Vorstand der Grünen ist zurückgetreten nach den Landtagswahlen. Und bei der FDP war im Moment nichts erkennbar. Und da ist eben jetzt auch Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär zurückgetreten. Natürlich im Kontext des Ampelaus und dieses Papiers. Aber das muss man in einem größeren Zusammenhang sehen. Nach so desaströsen Wahlergebnissen hat das Wirkung. Die Wucht der Wählerinnen und Wähler, die ist nie zu unterschätzen. Und gar nicht so im direkten Zusammenhang für die Länder, in denen dann gewählt wird, sondern auf vielen anderen Ebenen. Das kann man hier an diesem Beispiel sehr gut erkennen. Und die Aufregung so einer ehrbaren Mitte auch gegenüber einer doch bisher ehrbaren Partei, vom Vokabular bis zur Kommunikationsstrategie, ist so grausam, so gruselig, dass das auch noch mehrere Tage anhält. Da bin ich ziemlich sicher.
Aber gehen Sie davon aus, dass Christian Lindner, der ja jetzt in sämtlichen Statements, finde ich immer bemerkenswert, penetrant auf seine Verantwortung in der Situation des Ampelaus hinweist und ja nur am Rande oder wenn er gezwungen wird, auf die Formulierung eingeht, dieses Strategiepapieres, dass er sich an der Spitze der FDP halten kann, weil, also so aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, habe ich die FDP jetzt so erlebt, als ginge da wenig bis nichts ohne Christian Lindner. Und dann zu sagen, er hat von diesem Papier beziehungsweise von diesem Vokabular nichts gewusst, das kann man machen. Andere Spitzenpolitiker haben ja auch Gedächtnislücken oder sagen, sie wussten davon nichts. Aber wie glaubhaft ist das denn? Und hält er sich, kann der sich weiterhin da im Amt halten?
Ist schwer glaubhaft, dass er davon gar nichts wusste und nicht kannte. Aber es wird ja jetzt sehr akribisch nachgearbeitet, ob da nicht doch etwas nachzuweisen ist. Die Partei wirkt ähnlich wie Wagenknecht als Kaderpartei und sehr hierarchisch aufgebaut auf eine Person seit Jahren, mit der man aufsteht oder hinfällt. Er hat eben sehr viel Aura, weil er ein grandioser Wahlkämpfer ist und die Partei zu neuer Größe gemacht hat im Bundestagswahlkampf und sie dann am Ende Regierungsverantwortung geführt hat. Aber er ist auch der Wegläufer, der eben als Generalsekretär seine Partei im Stich gelassen hat, bei Jamaika die Partei im Stich gelassen hat und jetzt auch für das Ampelaus mitgesorgt hat. Das wird ja auch die zukünftige Arbeit mit ihm bestimmen. Aber das Vokabular als solches, das müssten wir vielleicht auch nochmal herausarbeiten, ist Strategie, Jargon, sicherlich mit D-Day völlig übertrieben, aber Strategie-Jargon entstammt immer der Sprache des Militärischen. Wir haben ja auch die War Rooms im Wahlkampf, wir haben die Gegnerbeobachtung, wir haben die TV-Duelle, also die Sprache der Strategie, in dem die Politik agiert, in solchen Wahlkampf-Modi, ist militärisch. Das ist nicht ungewöhnlich, dass die Pyramide falsch rum gezeichnet ist, kurioserweise, und dass das in einem D-Day mündet, noch dazu eben die Parteispitze gar nicht kannte. Das ist das Kuriose und das Abweichende.
Also die offene Feldschlacht finde ich jetzt allerdings dafür, dass es auch um eine zwar bröckelnde, aber eine Koalition und vor allen Dingen auch um ein hohes Maß an Verantwortung geht, wenn man zumindest dem Glauben schenkt, was ja alle beteiligt haben, beteuert haben, nachdem sie aus der Koalition rausgegangen sind. Finde ich jetzt offene Feldschlacht, tue ich mich jetzt auch schwer mit dem Begriff.
Ja, das stimmt, weil man ja Koalitionspartner ist und wir kennen das ja, dass ein Jahr vor der Wahl geht das ja los, jede Partei in jeder Koalition immer stärker an sich selbst arbeitet und alleine nicht als Koalitionspartner vor den Wählerinnen und Wählern tritt und immer mehr sich auch distanziert aus der Koalition. Das ist der normale Rhythmus im Prozesshandeln einer Koalition. Das kennzeichnet klassisch das Politikmanagement in Regierungen. Da ist ja dann mehr als nur ein Vertrauensbruch, sondern es ist durchaus das strategische Vorhaben, etwas zu zerstören und den Tag dafür selbst zu bestimmen. Und insofern ist sie von der zugeordneten, selbst zugeordneten Rolle, Opfer zu sein, als Täter entlarvt und auf eine unehrenhafte, unwürdige Art und Weise, das wird der Partei noch länger nachhängen. Aber vielleicht rettet sich im Moment Lindner auch damit, dass man ihn in der einen oder anderen Variante schont, weil er ja vom Babyglück berauscht durch diese ganzen Talksendungen jetzt durchläuft und vielleicht man den frisch werdenden Vater auch ein bisschen schont.
Diesen Gedanken hatte ich interessanterweise auch, weil seine Frau ja jetzt nicht erst seit vorgestern schwanger ist und das natürlich auch exklusiv durch ein deutsches Medium publiziert wurde und ich zumindest in meinem einen Studiengang ja auch PR und Kommunikation auch Einblicke hatte in Krisenkommunikation und da ist ja ein profundes Mittel, einfach mal vom eigentlichen Thema abzulenken und einen anderen Schwerpunkt zu setzen, um die Aufmerksamkeit zu verschieben, habe ich gedacht, dass das jetzt diese Botschaft der Schwangerschaft verbunden mit dem Bild ein paar Tage nach dieser politischen Konstellation, würde ich mich jetzt auch wundern, wenn das Zufall wäre.
Und das scheint zumindest versuchsweise angewandt zu sein, das stimmt, weil eine Schwangerschaft natürlich länger dauert und man sich das Momentum gut überlegen muss, wann es öffentlich wird.
Über die moralische Ebene, wenn man ein höchst privates Thema in die Öffentlichkeit zieht, um aus seiner politischen Misere rauszukommen, müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht sprechen. Aber ich sage es jetzt mal formal, ist Lindner ja offensichtlich die Brisanz um seine Person und die Konstellation bewusst, weil das war ja jetzt schon ein größeres Thema, was er da aus der Schublade geholt hat.
Ja, ganz klar, das erkennt man daran. Und dass er sich wieder enger nochmal verbündet mit Buschmann, ist auch ein Indiz. Das ist ein sehr, sehr enger Vertrauter von ihm seit vielen Jahren. Und beide zusammen haben den Wiederaufstieg als Wiedereinzug in den Bundestag nach dem einmaligen Rauswurf hinbekommen. Und darauf setzen sie. Insofern sind sie in dem Punkt wieder ähnlich wie der Aufholkanzler, der auch immer davon schwärmt, dass er Rückstände aufholt und das in Serie. Das könnte ja hier auch sein, dass dieses Duo Buschmann-Lindner auch wieder aufholen möchte, denn im Moment sind sie doch deutlich von den 5%-Punkten entfernt.
Sie haben, als es die Ampelkoalition noch gab, immer mal wieder gesagt, die Ampel ist quasi zu schwach, um auseinanderzugehen. Ist die FDP gerade zu schwach, um sich von Lindner zu trennen?
Es ist immer toll, wie Sie sich daran erinnern, für meine Fehleinschätzung immer wieder hier zum Thema machen. Da muss ich mir auch noch mal was heraussuchen.
Haben Sie jetzt gesagt, Herr Korte.
Ja, aber von Ihren die Hörerinnen und Hörer, die können ja gut folgen. Die haben ein besseres Erinnerungsvermögen als der Chefredakteur. Ich muss einfach mal Fehldiagnosen des Chefredakteurs mehr herausarbeiten und die dann immer konfrontativ auch wieder einbringen. Ja, also ich dachte wirklich, sie sind zu schwach. Wenn wir jetzt am Ende sehen, es ist ein halbes Jahr zwischen dem Wahltag und dem Wahltermin im Prinzip. Das hätte ich nicht gedacht, dass man für wenige Monate so auseinandergeht. Aber man ist sich so auf die Nerven gegangen, dass es offenbar nicht mehr zum Aushalten war. Und das könnte hier jetzt auch sein, dass die Partei ihn ja in einem letzten Tageskampf irgendwie sich befindet und versucht, wenn sie jetzt noch Personalrochaden an der Spitze vornimmt, werden sie ganz verschwinden. Also sie setzen auf das einzige Zugpferd, was sie haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gremien dort wirkungsmächtig arbeiten. Man, in so einer Kaderpartei sind sie abhängig von der Wortwahl des Vorsitzenden. Man hört ja aus den Gremien nicht, dass da heftige Auseinandersetzungen sind. Die einzige Abweichung ist Wissing in persona, der eben das offenbar, wie wir mittlerweile wissen, von Anfang an nicht mitmachen wollte und dann seinen eigenen Weg gegangen ist.
Ich meine, wenn man sich das Personal der Partei anguckt, ist es natürlich auch so, dass der Fluch, der hinter so einem Zugpferd steht, der auch ist, dass es eben dahinter keine große Auswahl gibt. Wenn wir jetzt bei Buschmann als neuem Generalsekretär sagen, das ist ein Gefolgsmann ja von Lindner, der wird ihm nicht von der Seite weichen. Wissing hat die Partei schon verlassen, blieben jetzt, finde ich, als Alternativen in einem Wahlkampf nur Strack-Zimmermann, die ja aber ihren Fokus gerade in der EU hat, und Kubicki, bei dem ich gar nicht weiß, ob der in der ersten Reihe bereit oder in der Lage wäre, Verantwortung zu übernehmen, weil er ja meistens jetzt eher so als Lästerschwester oder ständiger Mahner aus der zweiten Reihe wahrgenommen wird. Das heißt, da ist ja eigentlich auch gar niemand.
Ja, und der große Außenpolitiker Lambsdorff wurde nach Moskau geschickt. Mhm. Ne? Frau Strack-Zimmermann, die ein starkes Gesicht war, kann man jetzt drüber streiten, ob man das inhaltlich teilt oder nicht, was sie in den Kriegsszenarien der ersten Monate alles gesagt hat als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Aber sie wurde dann nach Brüssel geschickt im Prinzip. So, das ist ja auch aussagekräftig. Es gibt noch natürlich Vogel als starken, jungen Sozialliberal, der in der Fraktion eine große und wichtige Rolle spielt, aber man nicht den Eindruck hat, dass er das Sozialliberale ausspielen darf.
Häufig wird ja bedient, das hat jetzt auch der zurückgetretene Generalsekretär gesagt, er unternimmt diesen Schritt, um weiteren Schaden von seiner Partei abzuwenden. Haben Sie eine Fantasie dafür, wie Christian Lindner, wenn er den Wahlkampf durchzieht, also er kann doch eigentlich gar keinen weiteren Schaden von seiner Partei abwenden, sondern das nur verschlimmern, weil, also im schlimmsten Fall, ehrlicherweise, steht er ja jetzt gerade in einer Partei, die moralisch verwerflich gehandelt hat, auch noch als Lügner da, weil, glaube ich, keiner da ist, der ihm glaubt, dass er davon nichts wusste. Das ist ja, also auf welcher Basis findet dann dieser Wahlkampf statt von ihm?
Aber er ist nicht ertappt, das muss man jetzt fairerweise sagen, das ist er nicht. Insofern werden erstmal Opfergaben praktisch gereicht mit Personen, die freiwillig oder weniger freiwillig dann zurücktreten, um das Feuer irgendwie ein bisschen zu löschen. Wenn das ans Licht kommt, dass er an dem Text so beteiligt war, dass er davon frühzeitig wusste, dann wird sich das natürlich ändern. Aber im Moment muss man davon ausgehen, dass das so stimmt, wie er das sagt. Denn wenn er sich da in eine Lüge verstrickt, weiß er natürlich als erfahrener Profi, dass das das Ende auch für ihn natürlich politisch bedeuten würde. Also von der Unterstellung sollte man jetzt nicht ausgehen, aber das ist natürlich Ballast, um in die Offensive zu kommen, zu mobilisieren. Die Grünen sind im Selbstrausch auf dem Wiesbadener Parteitag, der zeitlich günstig lag, um praktisch nur nach vorne zu gucken. Robertisierte Grünen. Die SPD hat jetzt in ihrer Siegerkonferenz auch sich versucht, Reihen zu schließen um den Kanzler und akzeptiert ihn, hat man den Eindruck, und freut sich jetzt, dass sie sich dazu entschieden haben und wollen davon auch nicht mehr abrücken. So, und die verbliebenen Ampelpartner ist eben die FDP, ist mehr als nur in der Defensive. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob die besinnlichen Tage Weihnachten irgendwie reichen, um einen neuen Dreh hinzubekommen, in die Offensive zu gehen und zu sagen, wofür man wirklich steht und nicht nur irgendwie weiter Feuer austreten muss.
Ist denn die FDP wurde ja, wenn man sich die Umfragen anguckt oder ja auch die Zahl der Mitgliedsanträge oder Parteiprogramme Zutritte war ja ohnehin vor diesem Desaster jetzt auch schon der Verlierer des Ampel aus. Jetzt sind ja die Wähler der FDP, Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, haben ja auch einen relativ klaren Blick darauf, wenn man sich jetzt das typische Wählerklientel der FDP anguckt. Wer wählt die denn jetzt noch?
Ja, Wähler sind ja als Zukunftsakteure unterwegs. Ja, wie auf dem Aktienmarkt, da wird etwas gehandelt, die Zukunft wird gehandelt. Nicht als Erntedankfest der Abrechnung, sondern wer kann meine Probleme perspektivisch am besten lösen? Das ist das Grundmotiv. Und dazu werden sie einbringen, diesen heiligen Gral der Schuldenbremse, dass sie das einhalten. Und ansonsten marktradikale Ideen. Ob das für Alleinstellungsmerkmal 5% reicht, habe ich eben meine Zweifel. Natürlich gibt es harte Fans der Schuldenbremse, aber ob das so viele dann sind, das bezweifle ich. Und der andere Weg, der in dem neuen reformierten Wahlrecht ja nach wie vor möglich ist, über die Grundmandatsklausel zu kommen, also 3 Direktmandate zu erwerben, das ist der FDP ja noch nie gelungen. Da ist der Weg auch versperrt.
In Ihrem schönen Buch Wählermärkte, das ich ja auch regelmäßig versuche hier einzubringen, beziehungsweise ja auch mir verschiedene Dinge daraus versucht habe zu merken, haben Sie auch gesagt, dass zum einen Wähler bevorzugt sich für Parteien entscheiden, die auch Lösungen darstellen, aber auch Vertrauen eine große Rolle spielt. Hat die FDP jetzt ein Vertrauensproblem beim Wähler?
Ja, weil natürlich geht es um Problemlösungskompetenz, dieser schwierige Begriff aus der Wahlforschung, aber das wird dann sofort natürlich in Verbindung gebracht, ob man das mit der Partei und der Person, die im Angebot ist, auch in Übereinstimmung bringen kann. Und das Vertrauen in einen Akteur, bei dem man doch dachte, wenn, dann geht er erhobenen Hauptes aus der Koalition und nicht so provoziert, auch selbstsüchtig, der hat viel an Vertrauen verspielt. Und das wissen wir eben aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass man Vertrauen mühsam aufbaut über längere Zeit, aber es ruckzuck verspielen kann. Und das ist genau auch der Punkt. In einem Kurzwinterwahlkampf, in einem superschnellen Wahlkampf, dass man da vermutlich das nicht mehr aufbauen kann.
Das ist ja auch die Frage des Umgangs ja auch nach dem Ampel aus, wie er sich geäußert hat, weil wenn ich jetzt überlege, dass er ja derjenige war, der Olaf Scholz vorgeworfen hat, das sei ja schon ein dezidiertes Szenario für das Ampelscheitern entworfen worden, weil er 3 verschiedene Reden gehabt hätte. Und im Nachhinein kommt raus, dass die FDP sich schon ganz weit vorher, und da rede ich jetzt nicht von den Begriffen, sondern von der Art und Weise, wie sich darauf vorbereitet wurde, auch schon mit Ausstiegsszenarien befasst hat, finde ich, dass er ein Stück weit professionell irgendwann sich zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn die Sache scheitert. Wir müssen uns mal einen Plan in die Schublade legen, um vorbereitet zu sein. Aber genau das jemandem vorzuhalten, wenn man selbst gemacht hat, muss er ja darauf gesetzt haben, dass das eigentlich nie rauskommt. Oder ist das eine verschobene Realitätswahrnehmung?
Hey, wahrscheinlich. Und das zeigt so ein bisschen nochmal die Doppelmoral. Und das bringt das größere Thema ja auch nochmal hier ins Gespräch, wenn es darum geht, Elitenkritik nicht zu befördern und nicht zu befeuern. Das ist ja ein Teil dieses Rollbacks, dass wir als Wählerinnen und Wähler nicht gehört werden, dass niemand auf uns hört, auch niemand uns wirklich fragt und dass die da oben die anderen sowieso machen, was sie wollen. Und das ist ja eine Elitenkritik, die den Populismus täglich speist. Und da fühlen sich im Moment natürlich viele bestätigt, dass da eine wenige Akteure um sich selbst kreisen, nur darum denken, irgendwie, wie schaffen sie den besten Absprung, um am Ende perfekt vor dem Wähler wieder treten zu können. Dieses Machtkalkül, nicht nur Machtschatten, sondern dieses sichtbare Machtkalkül des Erhalts und nicht das Ziel, irgendwie eine Koalition zu Ende zu bringen, nicht den Auftrag, Probleme zu lösen, sondern nur den bestmöglichen Punkt zu finden, um für sich selbst mehrheitsfähig zu bleiben. Das ist ja die Substanz, die hinter dieser Elitenkritik abgehoben stimmt und sie wird bestätigt. Insofern ist das leider eben die letzten Tage auch ein Beitrag für Rechtsextreme, für Linksextreme, für alle, die irgendwie populistisch unterwegs sind, weil sie sich bestätigt fühlen.
Also Herr Korte, ich halte fest, Sie sind von Christian Lindner und seiner Kommunikation auch einigermaßen irritiert, zumal man ja auch wieder als Rückblick auf das PR-Studium häufig sagt, die meisten Leute stolpern dann nicht über ihren handwerklichen Fehler an sich, sondern über die Kommunikation damit. Das könnte man hier auch wieder übertragen.
Ja, Worst Case, das waren ganz harte Tage. Nicht nur das Ampel aus, er war ja davon letztlich überrascht, dass er rausgeworfen wurde. Das hat man ihm ja angemerkt, dass er doch mit Klügeren in diesem Szenario offenbar umgeben war, als er gerechnet hat. Und auch mit dem Grad der Verletztheit bei Scholz, das hat er auch wahrscheinlich falsch kalkuliert. Und jetzt nochmal dieses zusätzliche Szenario, das sind schon sehr düstere Tage für die FDP.
Gut, Herr Kort, ich hoffe, diese Woche stehen Ihnen keine düsteren Tage bevor und freue mich, bedanke mich für diese Folge. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war die Folge 11 unseres VRM-Podcasts Korte und Ring. Und Herr Korte, ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Und bei der Schlagzahl dessen, was sich im Moment im politischen Deutschland so tut, bin ich auch guter Dinge, dass wir nächste Woche wieder eine Menge zu besprechen haben werden.
Ja, ich habe ja den Eindruck, Sie sind so einflussreich, dass Sie da einiges auch selbst organisieren und Hand anlegen. Das ist so mein Eindruck, falls der Stoff ausgehen sollte. Deswegen würde ich nie guten Lokaljournalismus unterschätzen.
Ja, ich bin ja immer für Understatement und spreche ja nicht so aktiv drüber, wohin meine weiten Arme natürlich reichen, aber die Schlagzahl, seit wir vor 11 Wochen angefangen haben mit diesem Podcast, finde ich doch schon, haben wir einen guten Zeitpunkt gefunden, Herr Korte.
Das stimmt. Das war aber nach meiner These kein Zufall, sondern von langer Hand von Ihnen offenbar weitsichtig geplant.
Ach, bevor wir da jetzt noch weiter in die Tiefe gehen, Herr Korte, wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche, bevor ich mich noch verplappere. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns am kommenden Montag wieder. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.